das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es geht um Abgründe in der Politik und um eine Affäre, über die sogar ein Minister stürzte. Die Affäre um Sebastian Edati, der ehemalige Bundestagsabgeordnete, der noch vor einem Jahr einen Untersuchungsausschuss leitete, sich heute aber selbst von einem befragen lassen musste. Sebastian Edati wird vorgeworfen, dass er Kinderpornos im Internet gekauft hat. Als die Ermittler seine Rechner untersuchten, fanden sie zwar Bilder von nackten Kindern, aber kein Material, mit dem sich der SPD-Politiker strafbar gemacht hätte. Heute hat Edati, der seit Monaten im Ausland abgetaucht war, öffentlich zugegeben, dass er vorgewarnt wurde. Und er beschuldigt auch gleich einen alten Parteifreund. Den Tipp habe er von Michael Hartmann bekommen, doch der streitet alles ab. Einer von beiden lügt also. Seit heute versucht der Untersuchungsausschuss, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Michael Stempfle.
Noch einmal kehrt er ins Rampenlicht der Politik zurück. Sebastian Edati, der ehemalige Innenexperte der SPD. Zurück also nach Berlin, wo er einst hart arbeitete, sich hohe Anerkennung erwarb und am Ende tief stürzte.
Ich möchte dieses Kapitel einfach beenden. Das ist ja mein letzter großer Auftritt in Berlin. Den Politiker Edati gibt es nicht mehr.
Gespannt wartet die Hauptstadtpresse darauf, wie sich Edati zu den Kinderpornografie-Vorwürfen gegen ihn verhält. Seine Strategie? Er zeigt Reue und sieht sich dennoch in der Opferrolle.
Sicherlich im Rückblick habe ich Fehler gemacht. Das war sicherlich falsch, diese Filme zu bestellen. Das will ich gerne einräumen. Aber es war legal. Und ich erlaube mir schon, die Frage zu stellen, ob es eigentlich sein kann, dass in einem Rechtsstaat das legale Verhalten eines Bürgers zum Gegenstand öffentlicher Skandalisierung gemacht werden darf.
Rückblick. Die Unterzeichnung des Koalitionsvertrags vor einem Jahr. Bei der Postenvergabe geht Edati leer aus. Noch ahnt niemand warum. Er hatte sich doch bei der Aufarbeitung des NSU-Terrors einen Namen gemacht. Im Februar überschlagen sich die Ereignisse. Zunächst verzichtet Edati auf sein Bundestagsmandat. Dann durchsucht die Polizei seine Wohnung. Er soll Nacktaufnahmen von Minderjährigen besessen haben. Kurz darauf der Rücktritt des ehemaligen Innenministers Friedrich. Der CSU-Politiker soll geheime Informationen über Edati gehabt und sie an die SPD-Spitze weitergegeben haben. Seit Juli tagt ein Untersuchungsausschuss. Heute wurde Edati gehört zur zentralen Frage, wurde Edati vor den Ermittlungen gegen ihn gewarnt und falls ja, von wem?
Sebastian Edati hat sich bisher sehr widersprüchlich dazu eingelassen.
Ich erwarte mir insbesondere auch von der SPD-Partei- und Fraktionsspitze nach 10 Monaten, die dieser ganze Vorgang inzwischen andauert, vollste Transparenz.
Der Auftritt Edatis äußerst selbstbewusst. Das Aufeinandertreffen mit der Ausschussvorsitzenden längst nicht so harmonisch, wie es bei der Begrüßung scheint. Immer wieder Wortgefechte. Wie schon gegenüber der Presse erhebt Edati auch hier schwere Vorwürfe gegen 2 alte Bekannte. Gegen den Ex-Chef des Bundeskriminalamts Zirke und gegen seinen Ex-Parteifreund Hartmann. Edati behauptet, beide hätten geheime Informationen rechtswidrig weitergegeben.
Hartmann sagte mir auch, Zirke sei bei verschiedenen Veranstaltungen, irgendwie Amtseinführungen oder Wechsel des Datenschutzbeauftragten auf ihn, also auf Hartmann, aktiv zugekommen. Das fand Hartmann teilweise selber erstaunlich.
Hartmann streitet die Vorwürfe am Abend vehement ab, doch viele Fragen bleiben offen. Und Sebastian Edati? Er hat mit seinem Auftritt heute kein Kapitel beendet, schon gar nicht für seine ehemaligen Weggefährten.
Ja, noch tagt der Untersuchungsausschuss in Berlin. Robin Lautenbach, Michael Hartmann spricht noch immer vor dem Untersuchungsausschuss. Was hat er bisher zu den Vorwürfen von Sebastian Edati gesagt?
Also Michael Hartmann hat in wirklich eindeutiger und klarer und auch sehr energischer Weise die Vorwürfe oder die Aussagen von Sebastian Edati zurückgewiesen. Er, Hartmann, sagt er, habe nie irgendwelche Informationen über mögliche bevorstehende oder laufende Ermittlungen gegen Sebastian Edati erhalten. Weder vom damaligen BKA-Chef Zirke, noch von seinem Fraktionskollegen Oppermann, noch von der Parteispitze oder der Fraktionsspitze. Das weist er ganz klar zurück. Ganz im Gegenteil, sagt Hartmann, er sei am Rande des SPD-Parteitages im November 2013 angesprochen worden und er, Edati, habe damals gesagt, er glaube oder er befürchte Ermittlungen, die gegen ihn eingeleitet werden könnten. Bis zu diesem Zeitpunkt, so Hartmann, habe er sich auch nicht vorstellen können, dass Edati kinderpornografisches Material besitzen würde. Das ist also eine ganz klare Positionierung und selten hat es vor einem Untersuchungsausschuss des Parlaments zwei so gegensätzliche Aussagen an einem Tag gegeben. Das hat durchaus seine Bedeutung. Denn Aussagen hier sind strafbewehrt. Wer hier nicht die Wahrheit sagt, riskiert ein Strafverfahren.
Danke, Robin Lautenbach. Und Edatis Auftritt in Berlin kommentiert jetzt Reinhard Becker vom Südwestrundfunk.
Es war eine Schmierenkomödie besonderer Güte heute in Berlin. Zwei Stunden lang konnte Sebastian Edati vor der Bundespressekonferenz seine Sicht der Dinge präsentieren. Kaltschnäuzig, selbstgefällig, arrogant. Dass alle Medien darüber berichten, ist verständlich. Dass die altehrwürdige Institution Bundespressekonferenz ihm vor seiner Anhörung im Untersuchungsausschuss Raum zur Selbstdarstellung bietet, ist dagegen äußerst fragwürdig. Da präsentiert sich ein Mann, der nichts zu verlieren hat, mehr als Opfer denn als Täter. Kein Wort des Bedauerns hat er übrig für die nackt fotografierten Kinder und ihre verletzten Seelen. Stattdessen Sätze wie: Es war falsch, die Filme zu bestellen, aber es war legal. Oder: Ich bin verbrannt in Deutschland, weiß nicht, wie es weitergeht mit meinem Leben. Das ist dreist, zeugt von Selbstmitleid und mangelndem Unrechtsbewusstsein. Es war Edati ganz allein, der die mutmaßlich kinderpornografischen Fotos bestellt hat. Niemand hat ihn gezwungen. Dass er jetzt noch versucht, Parteifreunde wie Michael Hartmann, Fraktionschef Oppermann und Ex-BKA-Chef Zierke mit ins Verderben zu reißen, zeigt schlechten Stil und den Wunsch nach Vergeltung. Wobei auch klar ist, die SPD hat durch Edati, Hartmann, Oppermann und Zierke ein Riesenproblem. Rechtzeitig verlorene Handys und Laptops, eine vielleicht unwahre Presseerklärung, Geheimnisverrat, es ist ein Sumpf, der sich da auftut. Hier versuchen die Krähen sehr wohl, sich gegenseitig die Augen auszuhacken. Und wer kann, versucht irgendwie, seine Haut zu retten. Das ist schmierig, das ist peinlich, das fördert Politikverdrossenheit und schafft noch mehr Wutbürger.
Ein Kommentar von Reinhard Becker. Der Westen wolle den russischen Bären an die Kette legen. Das ist Präsident Putins Erklärung für die Wirtschaftskrise in Russland. Doch Putin ging es bei dem Auftritt heute vor der internationalen Presse in Moskau neben Schuldzuweisungen vor allem um eines. Putin wollte die Stärke des Bären beschwören und den Russen die Angst nehmen, dass es mit Rubel und Wirtschaft weiter bergab geht. Seine Botschaft heute: Alles wird gut. In spätestens 2 Jahren sei alles überstanden. Udo Lilischkis.
Es war der Aufmacher in den Fernsehnachrichten. Allen Fragen habe sich der Präsident gestellt, keiner sei er ausgewichen. Und in der Tat, die Spannung im Vorfeld war groß. Wie würde er reagieren auf Rubelverfall, Kapitalflucht und die Finanzierungsnöte seiner Banken und Staatsbetriebe? Vor über 1000 Journalisten gab sich Wladimir Putin 3,5 Stunden lang vor allem gelassen. Die Krise werde vorübergehen, Zentralbank und Regierung hätten grundsätzlich richtig reagiert. Die Konjunktur der Weltwirtschaft wird sich wieder ändern und mit neuem Wachstum wird sie wieder mehr Rohstoffe benötigen. Und wir werden die Zeit bis dahin erfolgreich nutzen, um unsere Wirtschaft breiter aufzustellen. Doch dieser versprochene Umbau, so Experten, vom Rohstofflieferanten zur Industriegesellschaft mit konkurrenzfähigen Produkten, der kommt jetzt in der Krise reichlich spät. Mich als Bürger Russlands beunruhigt, dass sie uns während seiner 15 Jahre an der Macht kein Modell für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes gegeben haben. Doch für Wladimir Putin sind die Sanktionen des Westens schuld an der Krise. Sie, so kritisierte er heute, seien Teil einer historischen Kampagne, mit der Russland geschwächt werden solle. Die Ukraine-Krise sei für den Westen nur ein Vorwand. Es geht nicht um die Krim, es geht um unsere Souveränität. Wir verteidigen unser Existenzrecht, das müssen wir alle verstehen. Trotz scharfer antiwestlicher Rhetorik forderte er jedoch eine politische Lösung. Die Ukraine müsse eine politische Einheit bleiben. Zahlreiche kritische Fragen, auch nach einer möglichen Palastrevolution als Folge der Finanzkrise, konterte Putin betont unbeeindruckt mit dem Verweis auf den großen Rückhalt in der Bevölkerung.
Kurz vor Weihnachten geht das Schreiben von Wunschzetteln offenbar besonders leicht von der Hand. Beim EU-Gipfel heute in Brüssel waren jedenfalls alle in Wunschlaune. Insgesamt 2000 Begehrlichkeiten stehen auf der Liste für das neue EU-Investitionsprogramm. Die Deutschen hätten gern mehr Geld, um ihr Breitbandnetz auszubauen. Die Briten möchten gerne ihr Atomkraftwerk erweitern. Und die Österreicher, die würden gern ihre Autobahnen ausbessern. All diese Wünsche erfüllen soll EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, der mit seinem Wachstumsplan die Wirtschaft in der EU beleben will, obwohl er gar kein Geld hat. Bei der Bescherung werden am Ende wohl nicht alle das bekommen, was sie sich erhofft hatten. Christian Feld.
Was hier passiert, könnte man so formulieren: aus wenig viel machen. Oder konkreter: aus Müll Dieselkraftstoff. Noch gibt es nur diese eine Anlage in Ennigerloh im Münsterland und noch immer wird an ihr getüftelt. Aber, so sagen die Macher, mit den richtigen Geldgebern könnten wir expandieren.
Es ist eine junge Technologie, es ist eine neue Technologie. Und das Investitionshemmnis ist, dass wir bis heute nur wenige Leute davon haben überzeugen können, in diese Technologie zu investieren, auch wenn wir sie für überzeugend und zukunftsweisend halten.
Wer weiß, vielleicht stehen die Investoren ja bald Schlange. Die Firma aus dem Münsterland ist eines von 58 Projekten, die Deutschland nach Brüssel gemeldet hat für das neue EU-Investitionsprogramm, sein Baby. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will heute beim Gipfel Europas Chefs von seinen Plänen überzeugen. Es ist wie beim Diesel aus Müll: aus wenig viel machen. Die EU stellt einen neuen Geldtopf mit 21 Milliarden Euro zur Verfügung, zum Teil Garantien. Damit will man privaten Investoren einen Teil des Risikos abnehmen, in der Hoffnung, dass die am Ende Investitionen von 315 Milliarden anstoßen. Auf einer Wunschliste stehen bereits 2000 Projekte, unter anderem aus den Bereichen Energie, Internet und Verkehr.
Die Investitionen müssen in Zukunftsprojekte gehen, ganz besonders zum Beispiel in der digitalen Wirtschaft oder da, wo wir auf den Weltmärkten nicht so gut sind, wie wir sein sollten, Elektromobilität und Ähnliches.
Aber auch in Atomkraftwerke, wie es Großbritannien vorgeschlagen hat, eine Idee, die zum Beispiel in Österreich für wenig Begeisterung sorgt.
Und da achten wir dann darauf, sind die Projekte wirtschaftlich sinnvoll, ökologisch nachhaltig. Das ist entscheidend.
Um konkrete Projekte geht es heute in Brüssel noch gar nicht. Nicht ums Nehmen, eher ums Geben. Jean-Claude Juncker will von den Staats- und Regierungschefs wissen, ob sie selbst auch eigenes Geld beisteuern werden.
Das hängt ein bisschen jetzt davon ab, ob die Mitgliedstaaten der Europäischen Union der Finanzwelt signalisieren, wir haben dieses Vertrauen auch in diesen Fonds und wir sind bereit, diesen Fonds zu füllen, weil wir an uns selbst glauben.
Die entscheidende Vertrauensfrage müssen am Ende jedoch die privaten Geldgeber beantworten. Sie werden entscheiden, ob sich eine Investition zum Beispiel in das Mülldieselprojekt im Münsterland lohnt.
Tja, Rolf-Dieter Krause in Brüssel, das große Kloppen ums Geld. Lässt sich der Gipfel so zusammenfassen?
Naja, nicht ganz, aber im Vorfeld dieses Gipfels und wahrscheinlich auch heute Abend hat es schon Ausdrücke von gegeben, so als wären diese 315 Milliarden Euro tatsächlich auch vorhanden. Das sind sie nicht. Auffällig ist, dass in der Gipfelerklärung nichts darüber steht, wie das Geld verteilt werden soll, nach regionalen Kriterien oder nach wirtschaftlichen. Darum ging der Streit.
Wie sinnvoll ist denn Junkers Plan überhaupt, dass vor allem private Investoren Geld in die Hand nehmen sollen? Kann das funktionieren?
Das kann funktionieren, aber das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das eine ist, dass man sich wirklich dafür entscheiden muss, dass es wirtschaftlich interessante Projekte sind. Denn Investoren investieren Geld, wenn sie eine Rendite erwarten können und erwarten können, dass sie irgendwann ihr Geld auch wieder rausbekommen. Das zweite ist, dass Europa eigentlich sehr viel tun könnte, um ein investitionsfreundlicheres Umfeld zu schaffen. Die berühmten Strukturreformen, an die ganz viele Staaten nicht ran wollen. Und wo viele auch glauben, dass sie, wenn jetzt öffentliches Geld wieder in die Hand genommen wird, sie um diese Verpflichtung herumkommen. Aber das ist eigentlich das Entscheidende. Denn viele Dinge wären mit Gesetzgebung zu machen. Zum Beispiel Telekom-Unternehmen, die würden in schnelle Internetnetze investieren, wenn sie nicht vom Regulierer gleich wieder gezwungen würden, diese Netze auch ihren Konkurrenten zur Verfügung zu stellen. Da wäre es ganz einfach, auch ohne öffentliches Geld zu Dingen zu kommen. Das sind die Dinge, von denen es abhängig ist. Vernünftige Gesetzgebung, Strukturreform, investitionsfreundlicheres Umfeld. Und dann kann dieser Investitionsplan einen Anstoß geben. Sicherlich auch einen wichtigen, aber mehr nicht.
Einschätzung von Rolf-Dieter Krause. Vielen Dank. Seit der sogenannte Islamische Staat Mosul eingenommen hat, dringt kaum noch etwas nach außen über das Leben in dieser irakischen Stadt, die jetzt fest unter der Kontrolle der Terrormiliz steht. Uns erreichen nur die brutalen Propagandavideos der Terroristen. Doch jetzt ist es einem westlichen Publizisten gelungen, in Mosul zu drehen und das mit ausdrücklicher Erlaubnis des IS. Mit Jürgen Todenhöfer spreche ich gleich, zuvor aber eine kurze Zusammenfassung der Lage in Mosul von Stefan Mayer.
Mosul im Norden des Irak, einst 3 Millionen Einwohner. Nach Bagdad die zweitgrößte Stadt des Landes. Am 10. Juni nimmt der sogenannte Islamische Staat Mosul nach kurzem Kampf ein. Medienberichten zufolge fliehen 30.000 irakische Soldaten vor 800 IS-Kämpfern. Die Terrororganisation gerät mit einem Schlag in den Blick der Weltöffentlichkeit und offenbar auch der westlichen Geheimdienste. 500.000 Menschen flüchtet vor dem IS. Wer nicht weggeht, wird vor die Wahl gestellt, Bekehrung zum sunnitischen Islam oder Exekution. Was nicht zerstört ist, fällt den Terroristen in die Hände, ganze Waffenlager, Hubschrauber und schwere Geschütze. Aber auch die Geldbestände der Banken, angeblich mehrere 100 Millionen Dollar. Der IS gilt als reichste Terrororganisation der Geschichte. Weil sie in ihrem Einflussgebiet Steuern erhebt und Öl aus eroberten Quellen verkauft. Auch antike Kunstschätze werden zu Geld gemacht, wo schiitische oder christliche Heiligtümer nicht gleich völlig zerstört werden. Auch der bisher einzige öffentliche Auftritt des IS-Führers Abu Bakr al-Baghdadi findet in Mosul statt. Im Juli ernennt er sich selbst zum Kalifen. Sein Reich umfasst weite Teile Syriens und des Irak, ein Gebiet etwa so groß wie England.
Und aus Mosul ist der Publizist und ehemalige Politiker Jürgen Todenhöfer gerade erst vorgestern zurückgekommen. 10 Tage lang hat er sich dort aufgehalten, hat Gespräche geführt mit den Menschen in Mosul, um sich ein Bild zu machen vom Leben unter dem Islamischen Staat mitten in einer irakischen Millionenmetropole. Er hat mit IS-Kämpfern gesprochen, hier Mitglieder einer Spezialeinheit der IS-Polizei. Und auch mit einem Mann aus Deutschland, der sich den Milizen im Irak angeschlossen hat. Und zurück in Deutschland, nämlich in München, begrüße ich jetzt Jürgen Todenhöfer. Guten Abend, Herr Todenhöfer.
Guten Abend, Frau Mioska.
Herr Todenhöfer, erst einmal, wie sind Sie dort überhaupt hineingekommen? Wie haben Sie Kontakt zu der IS-Führung aufgenommen?
Ich arbeite seit einem Jahr an einem Buch über den IS. Und habe irgendwann den Eindruck gehabt, dass ich jetzt authentisches Material brauche. Dann habe ich 80 IS-Mitglieder und andere Rebellen angeschrieben, die auf Facebook registriert sind. 15 haben geantwortet und aus den 15 haben sich dann 2 interessante herauskristallisiert und einer davon war ein IS-Mitglied. Und mit dem habe ich dann 7 Monate lang verhandelt, ob es die Möglichkeit gibt, den Staat zu besuchen und dabei auch lebend wieder nach Hause zu kommen. Das waren sehr harte Verhandlungen und am Schluss gab es ja eine Garantie, eine schriftliche Garantie des Kalifats.
Und als Sie dann dort waren, was haben Sie da erlebt? Die Menschen in Mosul leben seit Monaten unter der Herrschaft einer Terrormiliz. Wie ist der Alltag dort? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, das Überraschende ist, dass in Mosul, ich würde sagen, fast Normalität herrscht. Das hängt damit zusammen, dass Mosul eine sunnitische Stadt ist und die Sunniten nach der Invasion der Amerikaner 2003 aus dem politischen Leben verdrängt worden sind, fast keine Rechte mehr haben, schikaniert wurden von der schiitischen Regierung und deswegen die sunnitische IS-Organisation eigentlich relativ gelassen begrüßt haben, aufgenommen haben und gesagt haben, wir werden diese schiitische Schikane-Regierung nicht verteidigen. Und deswegen ist das Leben relativ normal in Mosul. Für mich überraschend, denn ich kannte Mosul. Ich war schon aus Zeiten vor Saddam Hussein in Mosul gewesen und ich habe keine wesentlichen Unterschiede feststellen können, außer dass die Frauen sehr stark verschleiert sind.
Und es gibt nicht so etwas wie eine heimliche Opposition oder einen heimlichen Widerstand?
Also ich habe keine Opposition festgestellt, aber ich habe viele andere Sachen festgestellt. Ich habe festgestellt, dass der IS leider viel stärker, viel cleverer ist, als wir uns das hier im Westen vorstellen. Da haben zum Beispiel bei der Eroberung von Mosul unter 400 junge Leute 25.000 irakische Soldaten und Milizen in die Flucht geschlagen. Das muss man sich mal vorstellen. Und es herrscht bei der IS, auch das ist, finde ich, bedauerlich und gefährlich, eine fast rauschartige Begeisterung und Siegeszuversicht und die feste Überzeugung, dass man den gesamten Mittleren Osten erobern werde. Und ich glaube, dass die Gefahr, die der IS darstellt, im Westen massiv unterschätzt wird. Das ist die stärkste Bewegung, ja, vielleicht seit 100 Jahren, die es im Mittleren Osten gegeben hat.
Herr Thunhöfer, wird denn auch unterschätzt, was die Kämpfer, die aus dem Ausland dorthin kommen und wieder zurückkehren, auch hier anrichten können? In Deutschland befürchtet ja die Politik, dass IS-Kämpfer, die aus Deutschland rekrutiert wären, wenn die zurückkommen, dass die auch Anschläge verüben könnten. Sie haben mit einem deutschen Kämpfer gesprochen. Ist diese Furcht berechtigt?
Ich habe diese Frage sehr genau überprüft. Und ich glaube, dass die deutschen Sicherheitsbehörden hier einer ziemlich krassen Fehleinschätzung unterliegen. Die Rückkehrer aus dem Islamischen Staat gelten als die, die es nicht geschafft haben, als die Verlierer. Und nicht als die, die dann in Deutschland große Anschläge planen sollten. Es kann einzelne Anschläge geben, das wäre schrecklich. Aber die Rückkehrer sind nicht die eigentliche Gefahr. Die eigentliche Gefahr sind IS-Sympathisanten, die demnächst nach Syrien wollen oder in den Irak wollen und vorher noch einen Anschlag machen könnten.
Ich frage mich ja schon ein bisschen, ob die IS-Milizen vielleicht sogar ein Interesse daran haben, dass sie unbeschadet wieder rauskommen und dass sie sie möglicherweise instrumentalisieren auf ihre Weise. Keine Angst, von denen benutzt zu werden?
Ja, aber Sie sehen doch, wie ich benutzt werde. Ich weise auf die riesigen Gefahren dieser Organisation hin. Ich sage, dass sie die größte religiöse Säuberungsaktion in der Geschichte der Menschheit machen, planen. Da kann man doch nicht sagen, dass ich mich von denen instrumentalisieren lasse. Ich bin in meinem ganzen Leben, auch als Politiker, habe ich mich noch nie von irgendjemandem instrumentalisieren lassen. Und ich gehe ja zu beiden Seiten. Ich war auch bei Assad mehrmals. Ich habe mich auch von Assad nicht instrumentalisieren lassen. Und irgendwann müssen sich dann Publizisten schon entscheiden, ob sie sagen, ich würde mich von den Terroristen instrumentalisieren lassen oder von Assad. Ich finde es einfach wichtig, dass man mit beiden Seiten spricht. Und ich finde es wichtig, dass wenn man einen Gegner besiegen will, dass man ihn kennt. Und ich bin hingegangen, um den IS zu verstehen. Und das, was ich verstanden habe, war ziemlich erschreckend.
Vielen Dank, Jürgen Thunhöfer, für das Gespräch.
Dankeschön, Frau Mioska.
Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und die vollständige Version können Sie auf tagesschau.de sehen. Nicht nur im Irak, auch in Syrien will der IS die Macht an sich reißen. Viele Syrer sind vor der Terrormiliz und vor dem Bürgerkrieg im Land auf der Flucht. Und die Vereinten Nationen wollen die Not dieser Flüchtlinge nun mit einem groß angelegten Hilfsplan lindern. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jens Rieber.
Auf einer Syrien-Konferenz in Berlin riefen die UN die internationale Gemeinschaft dazu auf, sich an der Unterstützung für Flüchtlinge in Syrien und den Nachbarländern zu beteiligen. Bundesaußenminister Steinmeier bezeichnete die Situation als größte humanitäre Tragödie unserer Zeit. Um den Millionen von Flüchtlingen langfristig zu helfen, seien 6,7 Milliarden Euro nötig. Die Bundeswehr wird auch nach dem Ende des internationalen Kampfeinsatzes in Afghanistan bleiben. Allerdings in veränderter Stärke und mit anderem Auftrag. Der Bundestag stimmte heute mit klarer Mehrheit der neuen Mission zu. Bis zu 850 deutsche Soldaten sollen vom kommenden Jahr an afghanische Sicherheitskräfte ausbilden und beraten. Der SPD-Politiker Hans-Peter Bartels wird neuer Wehrbeauftragter des Bundestages. Die große Mehrheit der Abgeordneten stimmte für den 53-Jährigen. Der Wehrbeauftragte ist Ansprechpartner bei Beschwerden der Soldaten und veröffentlicht einmal im Jahr einen Bericht zu Missständen in der Bundeswehr. Bartels tritt im Mai als Nachfolger des FDP-Politikers Helmut Königshaus sein neues Amt an. Und jetzt der Blick auf die Börsendaten. Der deutsche Leitindex DAX hat kräftig angezogen und ging mit einem Plus von 2,8% und 9.811 Punkten aus dem Handel. Der Dow Jones schloss bei 17.778 Zählern. Und in den USA ist weiter kein Ende der Niedrigzinsära in Sicht. Dazu Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Die US-Notenbank Federal Reserve hat die gute Stimmung am Aktienmarkt maßgeblich mitgefördert. Deren Entscheidung von gestern Abend, die Zinsen erst spät im kommenden Jahr zu erhöhen, hat für Hochstimmung gesorgt. Und es gibt noch einen Kurstreiber, den IFO-Geschäftsklima-Index, die monatliche Umfrage zur Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen. Diese Umfrage ist dieses Mal besonders gut ausgefallen. Ein Grund für die gute Stimmung bei den Managern liegt am billigen Öl, der wie ein Verstärker auf die Konjunktur wirkt. Und der weiter niedrige Preis beim Öl schiebt die Binnennachfrage in Deutschland stärker an, als der Einbruch der russischen Wirtschaft die Exporte belastet. Apropos Russland, der massive Devisenverkauf durch das Finanzministerium in Moskau hat die Talfahrt des Rubels erst einmal stoppen können. Für einen Euro waren heute 76 Rubel fällig.
Indien hat einen weiteren Schritt auf seinem Weg zur bemannten Raumfahrt getan. Heute früh beförderte eine Trägerrakete eine noch leere Raumkapsel ins All. Später wurde das Modul abgekoppelt und landete an Fallschirmen im Golf von Bengalen. In einigen Jahren will Indien mit einer solchen Kapsel bis zu 3 Astronauten in den Weltraum bringen.
Viel wurde in den vergangenen Wochen geredet über die Ängste vor Einwanderung. Auf Pegida-Demonstrationen gibt es Parolen wie Null Toleranz bei straffällig gewordenen Migranten oder keine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme. Doch wenn wir unsere Gesellschaft mal mit ein bisschen Abstand betrachten, dann bietet sich zuweilen ein ganz anderes Bild. Wir leben im zweitbeliebtesten Einwanderungsland der Welt. Die Millionen Menschen, die ohne deutschen Pass in Deutschland leben, stützen unser Sozialsystem. 2012 haben sie dafür gesorgt, dass unsere Sozialkassen 22 Milliarden Euro mehr einnehmen. Heute, am Internationalen Tag der Migranten, halten wir deshalb mal für ein paar Minuten den Mund und geben denen das Wort, um die es geht. Jenny Rieger.
Migrantin, ich fühle mich nicht als Migrantin. Also egal, wo ich hingehe, egal, was ich mache, ich beherrsche die deutsche Sprache, ich rede Deutsch.
Menschen mit Migrationshintergrund sind für mich persönlich jetzt Menschen, sage ich mal, die ich dann wiederum als Ausländer betrachte, die dann hierher kommen, was kaufen bei mir und dann nicht so gut Deutsch sprechen und. Und ich merke halt, hey, die sind ja gar nicht von hier.
Ich weiß nicht, ich bin hin und her gerissen, das ist alles. Das meiste ist nicht nur der Spanier und der Franzose, der hier ist, der meiste Moslem. Und da kann man sich nicht wohlfühlen, ehrlich gesagt. Also obwohl ich sage nichts Falsches, nicht, dass ich mir was
Neues meine. Also ich muss auch manchmal Toleranz gegenüber Migranten aus anderen Ländern zeigen. Ich bin zwar auch ein ehemaliger Migrant, aber es kommen auch Migranten neu, aktuell. Die haben auch eine andere Lebensweise, die muss ich auch akzeptieren.
Also letztens zum Beispiel war ich am Bahnhof und da wurde ich darüber angesprochen, über ISIT gerade. Das ist nicht richtig fair und was wir da eigentlich so machen. Und obwohl das eigentlich mit mir nichts zu tun hat. Und wie gesagt, das hat ja mit Islam auch nichts zu tun.
Wissen Sie, wir haben nichts gegen die Deutschen und die haben was gegen uns und das gefällt mir einfach nicht. Das ist einfach mein Problem. Wenn die einfach nichts gegen uns hätten, dann haben wir auch genauso nichts gegen die.
Klar, in Mecklenburg-Vorpommern würde ich mich jetzt auch nicht wohlfühlen. Da würde ich auch nicht auf die Straße gehen. Ich sage es Ihnen, wie es ist, ja. Oder in Erfurt oder sonst wo. Aber hier bei uns, da ist ja alles, sage ich mal, Multikulti. Wir leben hier alle gern zusammen. Ich habe sehr, sehr viele Kunden, die auch sehr gerne hierher kommen. Wir können uns über alles unterhalten. Und ich denke, erst wenn die Menschen sich auch wirklich kennenlernen, merken sie erst, hey, das ist ja alles gar nicht so, wie der Schreihals da vorne sagt.
So, fehlt noch das Wetter. Und mit einer Sache habe ich mich ja inzwischen abgefunden, Sven Plöger. Weiße Weihnachten soll es einfach nicht geben. Was kriegen wir denn stattdessen?
Naja, wir kriegen eine langsame Abkühlung, Karin. Wir kriegen auch den ein oder anderen Regentropfen. Aber wir kriegen dann über Weihnachten nicht mehr so viel Regen wie jetzt beispielsweise morgen. Und deswegen gucken wir gleich mal auf den Strömungsfilm. Der ist auch immer schön, wenn man sehen will, wo sind die großen Tiefs. Und hier die längeren Pfeile auch mal über Deutschland. Das ist eine schlappe Kaltfront, die uns morgen überquert. Temperaturen kommen dann mal in den einstelligen Bereich. Grundsätzlich sieht man aber hier über die Nordsee kommend lange Pfeile nach Deutschland reinziehen. Das heißt, es wird auch sehr windig. Dann vor allen Dingen Richtung Samstag. Und wenn wir jetzt mal auf unsere Wettervorschau gucken, dann sehen Sie hier, das ist der Zustand um 3 Uhr nachts. Da regnet es ordentlich über der Nordsee. Und jetzt überquert diese Front uns dann hier schön zu erkennen, morgen mal von Norden nach Süd. Dahinter reißt der Himmel dann übrigens tatsächlich mal auf. Da sieht man dann mal die Sonne. Generell sieht man auch diese Kaltfront ein bisschen auf dem 15-Tage-Trend, und zwar hier für München. Das ist der Einbruch, aber immer noch 6, 7 Grad plus. Vor Weihnachten wird es noch mal wärmer. Und da ist dann das Weihnachtswetter eben positive Temperaturen. Sinkende Tendenz ist da. In den Mittelgebirgen kann dann auch ein bisschen Schnee fallen. Und Richtung Silvester ist alles noch sehr, sehr unsicher. Aber es wird insgesamt etwas kälter. Nochmal auf den Karten sehen Sie eben jetzt hier das Ankommen der Front. Vielleicht ist ein kurzes Gewitter dabei. Die Temperaturen morgen früh 8 bis 13 Grad. Und der Vormittag startet dann eben so, dass die Front weiter ins Landesinnere vorbei oder viel mehr vorankommt. Ganz im Süden, Baden-Württemberg, Bayern, da gibt es tatsächlich ein bisschen Sonnenschein. Nachmittags verschiebt sich die freundliche Zone nach Niederbayern und verschwindet dann ganz, während es von Ostfriesland her allmählich schöner wird. Hinter der Front noch 7 bis 9 Grad, vor der Front teilweise im Süden bis 15 Grad, wenn Wind und Sonne zusammenwirken. Der Wind gerade an der Front teilweise stark böig, Sturmböen sind möglich, auch schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen. Die Aussichten zeigen einen wechselvollen Samstag mit dem Sturm im Norden. Am Sonntag wird es im Süden vor allen Dingen etwas ruhiger. Also morgen ist auf jeden Fall die Regenjacke besser als der Schirm, der dann irgendwann wahrscheinlich durch den Wind kaputt geht, Karin.
Ich fürchte auch. Danke, Sven. So, und damit verabschieden wir uns. Gleich sehen Sie hier im Anschluss die etwas andere Jahresendanalyse mit Dieter Nuhr. Um 5:12 Uhr meldet sich das Nachtmagazin mit Gabi Bauer und wir sind morgen selbstverständlich wieder für Sie da. Bis dahin.